Ich lade euch ein, mit mir den Hebräerbrief aufzuschlagen, Hebräer 13, den Vers 14. Hebräer 13, Vers 14. Da heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wo ist Heimat? Vielleicht eine interessante Frage, auch in einer Zeit wie dieser. Als in Frankreich jetzt vor kurzer Zeit der Lockdown verkündigt wurde, wir haben ja eine sehr strikte Ausgangsbeschränkung, Ausgangssperre dort. Ich höre das aus meiner Familie, von meinem Bruder, der dort lebt. Und als es verkündigt wurde, hieß es, ihr habt jetzt noch 48 Stunden Zeit, um euch an den Ort zu begeben, wo ihr dann bleiben werdet für die nächsten Wochen. Also so, dass du, wenn du jetzt gerade im Aldi warst oder im Carrefour oder sonst irgendwo, dann nicht da jetzt einen Monat bleiben musst, sondern du kannst noch nach Hause gehen oder nach Hause fahren. Du bist vielleicht gerade beruflich in einer anderen Stadt oder so. Du kommst jetzt noch nach Hause, aber dann weißt du, du musst da bleiben. Und es sieht, in Frankreich funktioniert das so, dass du ein Formular ausfüllen musst, wo du, ich glaube, einen von 4 oder 5 möglichen Gründen ankreuzen kannst, warum du überhaupt draußen bist. Also Lebensmittel einkaufen oder Medikamente holen oder so. Viel mehr zur Arbeit gehen, wenn das unbedingt sein muss. Viel mehr geht nicht. Wenn dir einer sagt, du hast jetzt 48 Stunden, um an den Ort zu gehen, wo du dann bleibst, wo gehst du dann hin? Wir hatten einige Gemeindemitglieder, die jetzt noch auf Reisen waren. Ihr habt das über den Newsletter mitgekriegt, die den bekommen. Da war jemand in Israel, wollte eigentlich da 2 Wochen unterwegs sein, hat die 2 Wochen in Quarantäne verbracht. Und dann war der Rückflug gestrichen, dann war der Ersatzflug gestrichen. Und inzwischen ist sie glücklich in Deutschland wieder angekommen. Aber das war spannend. Oder jemand anders, der seine Familie in Afrika besucht hat, aber hier seine Ausbildung fortzusetzen hat. Und dann hieß es, es gibt einen Rückflug für deutsche Staatsbürger, aber kommt er damit? Und ja, er war zwar bei seiner Familie, aber er war nicht da, wo er arbeitet und die Ausbildung macht. Und Gott sei Dank konnte er dann noch einen Platz auf dem letzten Flieger nach Deutschland bekommen. Mancher hat in dieser Zeit überhaupt gar keinen Ort. Der weiß überhaupt nicht, wo er hingehen soll. Menschen, die ohne Obdach sind, wo gehst du dann hin? Menschen in den Flüchtlingslagern in Griechenland und anderswo, die ja vielleicht davon mitkriegen, dass wir hier von Abstandsregeln reden und von regelmäßigem Händewaschen und dergleichen und die von warmem Wasser und Seife nur träumen können im Moment. Wo geht es dahin? Oder auch mitten unter uns Menschen, für die das Zuhause ein Ort ist, wo sie gar nicht bleiben können, weil da Gewalt herrscht, weil es dort nicht auszuhalten ist. Oder Menschen hängen irgendwo an der Grenze fest und kommen eben nicht mehr nach Hause. Für viele ist dieser Befehl, jetzt sich schleunigst nach Hause zu begeben, gar nicht umzusetzen. Und dann gibt es die anderen, die sind sowieso am liebsten zu Hause. Ja, die, wenn du sowieso am liebsten auf deiner Couch bist, vor 2 Monaten hat man dir gesagt, du bist faul und jetzt rettest du die Menschheit, indem du auf deiner Couch sitzt, dann ist das für dich eine ganz bequeme Situation. Manche legen jetzt los, ihre Häuser, ihre Wohnungen auf Vordermann zu bringen. Wenn ich hier so ein bisschen ab und zu doch nochmal durch die Stadt komme, sehe ich die Sperrmüllhaufen wachsen an den verschiedenen Straßenecken. Gott sei Dank ist der Baumarkt noch auf und am Ende werden alle Gärten auf Vordermann sein. Alle Schlafzimmerschränke sind Marie Kondo-mäßig durchsortiert. Der Dachboden ist feucht gewischt. Und ja, manche toben sich da jetzt aus. Aber egal, ob du zu der einen oder anderen Gruppe gehörst und die meinen, vielleicht viele sind irgendwo dazwischen, sagt dir der Hebräerbrief, du hast hier nichts, was bleibt. Wir haben hier nichts, was bleibt. Viele sind noch auf der Suche nach einem Zuhause, also einem Ort, den sie wirklich zu Hause nennen können. Und ja, ich bin überzeugt, Gott will dir einen Ort schenken, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du einfach sein kannst, wo du nicht andauernd in Anspannung sein musst. Aber die tiefste Sehnsucht in deinem Herzen wird dieser Ort, auch wenn es Home Sweet Home ist, nicht stillen können. Und setze nicht alle Hoffen, nicht alle Sehnsucht auf diesen Ort oder wie du den jetzt auf Vordermann bringst oder wie schön der sein wird, wenn dein Mann und deine Kinder wieder nicht den ganzen Tag da alles durcheinander bringen. Diese Sehnsucht, die in unserem Herzen ist, die hält kein irdischer Ort aus. Die kann kein irdischer Ort erfüllen. Und das ist die Frage an dich, worauf hoffst du eigentlich? Ja, wenn ich von Ort rede, meine ich nicht nur um einen Wohnort oder eine Immobilie, sondern um dieses Gefühl, angekommen zu sein, ganz da zu sein, wo ich hingehöre. Ja, das kann eine ersehnte Wohnung sein oder das Traumhaus, die richtige Stadt. Ich wollte immer in XY wohnen. Das kann aber auch die Beziehung sein, die Ehe. Das kann eine klare berufliche Perspektive sein. Und das Gefühl, jetzt bin ich da, da gehöre ich hin. Und das ist schön, wo man das erleben kann. Aber der Hebräerbrief erinnert uns, diese Gewissheit ist in dieser Welt immer nur vorläufig. So ganz kommst du nie an. Und da, wo du das Gefühl hast, doch, ich bin eigentlich jetzt so kann es jetzt bleiben, dann danke Gott für das, was du empfangen hast. Ja, das sind gute Gaben von ihm. Und frage dich, ja, wie kann ich das auch einsetzen für andere? Wie kann mein trautes Heim zum Beispiel ein Segen werden für andere, die diesen Segen nicht haben? Aber lass dich auch erinnern und lass dich auch mahnen von Hebräerbrief, das ist noch nicht die Endstation. Richte dich nicht zu häuslich ein. Und zwar das wichtig, wir haben vor ein paar Jahren, hat Gott uns die Möglichkeit geschenkt, dass wir ein Zuhause kaufen konnten. Und das war ein komisches Gefühl, weil wir das nie erwartet hatten. Und da war es uns wichtig und es ist uns weiter wichtig, dass wir da jetzt nicht also so tiefe Wurzeln schlagen, dass uns dann niemand mehr wegbewegt, wenn Gott was anderes für uns hat. Dass wir beweglich bleiben für ihn. Die Sehnsucht nach Heimat, die ist real. Und die ist auch, die letzten Jahre hat die sich vielleicht noch verstärkt, vielleicht auch als eine Gegenreaktion auf die Globalisierung. Man spricht dann von einem Gegentrend der Tribalisierung, also man denkt so in Stammeskategorien. Vor in den 90ern war es schick, Europäer zu sein und heute betonen die Leute, dass sie Oberhesse sind oder Unterfranke oder sogar Niederschlesier. Und die, ich weiß nicht, ob die erfolgreichste, eine der erfolgreichsten Zeitschriften in Deutschland, weißt du, was das ist? Landlust. Über 1 Million verkaufte Exemplare und Themen wie Pferdehaltung, Brotbacken, Heuballen, keine schreienden Farben, kein Hochglanz, stattdessen liebevolle Bildsprache und mattes, griffiges Papier. Und dahinter, was steckt dahinter? Werden die Leute das lesen und dann aufs Feld gehen, Heu machen? Ich vermute, die Leute lesen das gar nicht, die in der Landwirtschaft ackern. Aber da draus spricht ein Heimweh. Und zwar ein Heimweh nach einer Heimat, die es so in dieser Welt gar nicht gibt. Das ist ja ein idealisiertes Bild. Ja, wie schön das irgendwann mal damals war. Und dieses damals hat es nie gegeben. Und dieser Vers hier im Hebräerbrief, der spricht etwas aus, was viele Menschen ahnen, fürchten, vielleicht sogar wissen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Alles ist vergänglich. Die tiefsten Sehnsüchte bleiben ungestillt. Aber was dann? Was machen wir mit dieser Erkenntnis, dass das Paradies verloren ist? Ja, man kann jetzt zynisch werden oder sich erst recht in die Idylle flüchten. So, ich nehme das, was ich kriegen kann. Aber der Vers hier, der geht noch weiter, der Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern, heißt es weiter, die zukünftige suchen wir. Es gibt eine zukünftige Stadt. Und da muss man ein bisschen verstehen, worum es im Hebräerbrief geht. Ich will da nicht zu tief jetzt reingehen, aber Der Schreiber, wir wissen nicht, wer den Brief geschrieben hat, der ringt um seine Leser. Das sind Juden, die an Jesus gläubig geworden sind. Und die kommen aus dem Tempel sozusagen mit den ganzen Ritualen, Traditionen, Trompeten und Weihrauch und so weiter. Und jetzt haben sie irgendwo ihren Bibelkreis mit rotem Tee und Wandergitarre und fragen sich, ob das Alte nicht doch besser war als diese Sache mit Jesus, die irgendwie doch so nicht so griffig ist wie das, was sie kennen. Und der Briefschreiber argumentiert ausführlich den ganzen Brief durch, Jesus ist der beste Hohepriester, den ihr haben könnt. Besser als jeder menschliche Priester. Und das einmalige Opfer von Jesus am Kreuz ist so viel besser als jedes Tieropfer, was wir immer wieder dann auch darbringen müssen. Und der neue Bund, in den Jesus uns einlädt, ist besser als der alte Bund vom Sinai. Da geht es nicht darum, andere abzuwerten, sondern die Leute, die zu diesem neuen Glauben gekommen sind, zu ermutigen, zu bestärken in diesem Weg, den sie eingeschlagen sind. Und so ist auch die alte Stadt, das ist dann Jerusalem mit dem Tempelkult, die Stadt, in der Jesus gekreuzigt wurde, ist geistlich gesehen ein Auslaufmodell, sagt dieser Brief. Und darum spricht er dann davon, dass Abraham und die anderen Väter auf die neue Stadt schon gewartet haben. In Kapitel 11, Vers 10 zum Beispiel, denn er, Abraham, wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann Vers 16, nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Und diese Stadt ist nicht eine Stadt aus Mörtel, aus Steinen, sondern das ist die Stadt, in die er uns einlädt. Paulus sagt im Galaterbrief, in Galater 4, Vers 26, dass die Gläubigen zu dem Jerusalem gehören, das droben ist, dem himmlischen Jerusalem. Und das sieht dann auch Johannes am Ende der Johannes-Offenbarung, Kapitel 21 am Anfang. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Unser tiefstes Heimweh, das ist real, das ist nicht irgendeine romantische Vorstellung, sondern das ist ein realer Schmerz. Und dieses tiefste Heimweh, das wird gestillt werden. Aber das wird nicht auf deinem Traumbauernhof gestillt, sondern das wird in der zukünftigen Welt gestillt. Als Christen sind wir Bürger der neuen Stadt. Paulus sagt im Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja, du kannst dein Land, in dem du liebst, und deine Stadt und deine Heimat lieben. Du kannst Patriot sein als Christ. Aber deine Liebe zu deinem Land darf nie größer sein als die Liebe zu dieser neuen Heimat, wo du mit Menschen aus allen Ländern, aus allen Völkern, aus allen Sprachen und Nationen Gemeinschaft hast. Und wir feiern diese Gemeinschaft schon so gut wir können hier. Unser Heimweh wird erst in der zukünftigen Welt gestillt. Für manche klingt das vielleicht dann so wie die Kirche, die vertröstet uns jetzt wieder und am liebsten in Pestzeiten und solchen Zeiten aufs Jenseits. Da wird dann alles gut. Wenn das nur die Botschaft wäre, das wäre in der Tat zu wenig. So nach dem Motto, ja, hier ist jetzt gerade nicht so doll, aber wart nur, im Himmel wird es schöner. Also ja, im Himmel wird es schöner. Und das ist ein Trost, wenn dieses Leben eben nicht, viele Spannungen sich nicht lösen, nicht jede Not überwunden wird. Und daran dürfen wir uns festhalten, ohne weltflüchtig zu sein. Aber es geht um mehr. Hans-Joachim Eckstein, Theologieprofessor aus Tübingen, hat mal gesagt, eine Hoffnung, die unsere Gegenwart nicht tiefgreifend verändert, ist nicht wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Denn da, wo Hoffnung einkehrt, da verwandelt sich die Gegenwart. Ich sage das nochmal. Eine Hoffnung, die unsere Gegenwart nicht tiefgreifend verändert, ist nicht wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Denn da, wo Hoffnung einkehrt, verwandelt sich die Gegenwart. Das heißt, mit der Hoffnung, die Gott uns schenkt, über das, was vor uns liegt, mit dieser Hoffnung können wir jetzt in dieser Welt aktiv werden. Und andere mögen abtauchen zwischen Landlust und Manufaktumkatalog, zwischen Klopapier und Nudeln. Als Christen sind wir die Leute, die aus dieser Hoffnung heraus in dieser Welt jetzt handeln können. Wir lassen uns dann eben nicht entmutigen, wir verzweifeln eben nicht. Wir nehmen die Lage ernst und wir tun das, was wir tun können, um vorsichtig zu sein und so weiter. Aber aus der Hoffnung heraus können wir jetzt handeln. Und dann ist die christliche Gemeinde auch nicht eine Fluchtburg, wo wir uns hinretten und die Zugbrücke hochziehen und uns dann da drin häuslich einrichten, sondern es ist ein Ort, der hell strahlt in diese Welt und der die Hoffnung Gottes widerspiegelt. Der englische Theologe N.T. Wright drückt es so aus, dass wir als Christen noch nicht im Himmel sind, ja, haben wir gemerkt, aber die Melodie des Himmels, die können wir schon jetzt miteinander auf der Erde singen. Ich glaube, er hat sogar gesagt, wir können schon zu dieser Melodie tanzen. Das mache ich jetzt nicht vor, aber ihr zu Hause könnt das machen. Und wie geht das? Wie leben wir, wie singen wir diese Melodie? Der Hebräerbrief gibt zwei Hinweise und dazu möchte ich nochmal die Verse um unseren Vers drumherum lesen. Hebräer 13 von Vers 10 bis Vers 16. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Lasst uns hinausgehen, sagt er in Vers 13. Und darauf folgt dann unser Vers, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Weil wir hier keine bleibende Stadt haben, ist die Logik, darum sollen wir mit ihm hinausgehen. Und in dem Zusammenhang spricht der Autor vom Gottesdienst im Tempel. Die Tiere, die am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, geopfert werden für die Sünden des Volkes, die werden nicht aufgegessen wie manche andere Opfertiere, sondern die werden außerhalb des Lagers verbrannt. So sagt es das Gesetz des Mose. Und genauso, sagt jetzt der Schreiber vom Hebräerbrief, genauso ist Jesus draußen vor dem Tor gestorben. Wer schon mal in Jerusalem war, der wundert sich jetzt vielleicht, weil die Grabeskirche und Golgatha ist mitten in der Altstadt. Aber dieser Teil der Altstadt ist innerhalb der nördlichen Stadtmauer und die wurde erst lange nach dem Tod von Jesus errichtet. Also zu der Zeit, als Jesus da gestorben ist auf Golgatha, lag es tatsächlich draußen vor dem Tor. außerhalb der Stadt. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, unser Platz, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, ist vielleicht nicht so überraschend, wenn man darüber nachdenkt, unser Platz ist da, wo Jesus ist. Unser Platz ist bei Jesus, draußen vor dem Tor, dass wir seine Schmach, seine Schande tragen. Was heißt das jetzt? Für die ersten Leser des Hebräerbriefes, in den Konflikten, in denen sie drin waren, heißt das oder hieß das, wenn sie euch ausstoßen aus den alten religiösen Systemen, weil ihr jetzt zu Jesus gehört, dann geht diesen Weg und geht ihn ja voller Zuversicht mit, denn da ist auch gar nicht mehr euer Platz. Und für sie war das ein echtes Opfer, das hatte mit sozialem Abstieg, mit Ausgrenzung zu tun. Aber sie haben verstanden, oder der Hebräerbrief wollte es ihnen verständlich machen, dass sie eben auch nicht mehr aus diesen Tieropfern leben, sondern aus dem einmaligen Opfer von Jesus, draußen vor dem Tor. Wir haben Geschwister in unserer Gemeinde, die das ganz handgreiflich erlebt haben, die ihre Heimat, ihre Familie verlassen mussten, weil sie zu Jesus gehört, weil sie zu Jesus gehören, weil sie sich zu ihm bekennen wollten. Ich war neulich in einer Gerichtsverhandlung mit einem Bruder, wo es um seinen Asylantrag ging. Und er war erst abgelehnt worden und dann wurde geklagt. Und dann fragte der Richter, ja, können Sie nicht in Ihre Heimat zurückgehen und das einfach niemandem sagen, dass Sie Christ sind? Und er antwortete, es kann man vieler Worte, aber er sagte ganz trocken, ja, dann bin ich ja kein Christ. Er wusste, sein Platz ist draußen vor dem Tor und er war bereit, einen hohen Preis dafür zu zahlen. Stell dir vor, du bist so, wir können jetzt viele Filme gucken, ich habe so eine Szene vor Augen aus so einem James-Bond-Film, wo es so eine schicke Dinnerparty gibt in so einer riesigen Villa. Ja, alle super smart angezogen und Bodyguards laufen da rum und du bist da mit deinem besten Freund auf dieser Party, im Abendkleid oder im Smoking natürlich. Und dann kommen plötzlich so ein paar muskulöse Typen mit so Kabeln in den Ohren und Glatze und Sonnenbrille und die schnappen deinen besten Freund und schmeißen ihn im großen Bogen die große Freitreppe runter vor die Villa. Und alle stehen da und sehen zu, wie er rausgeworfen wird. Jetzt die Frage an dich. Wo ist jetzt dein Platz? Gehst du jetzt mal ans Buffet, mischst dich unauffällig unter das Volk auf der Party, wo jetzt vielleicht über deinen Freund gewitzelt oder gelästert wird oder ausgebreitet wird, was der offensichtlich für Schandtaten begangen haben muss, dass er so behandelt wird? Oder gehst du raus zu ihm? Auch wenn du dann selbst nicht mehr willkommen bist bei den anderen. Manchmal musst du vielleicht wirklich buchstäblich eine Party verlassen. Und vielleicht riskierst du dann Hohn und Spott. Viel schlimmer wird es meistens in unserem Land nicht für uns. Aber das kann schlimm genug sein. Wenn Freundschaften, Familien sogar Beziehungen darunter leiden oder daran zerbrechen, dann ist das ein hoher Preis, auch hier. Manchmal heißt das, ich verlasse diese Welt der Respektabilität und Sicherheit, indem ich Entscheidungen treffe, die niemand nachvollziehen kann. Sei es, dass das ethische Entscheidungen sind. Ja, wie, ihr zieht jetzt nicht zusammen oder erst, wenn ihr heiratet? Wie seid ihr denn drauf? Das gibt nur ein paar hochgezogene Augenbrauen. Oder du verlässt deinen guten Job, um auf Spendenbasis bei irgendeinem christlichen Werk zu arbeiten, wo du nicht weißt, ob nächstes Jahr noch ein Gehalt da ist. Das kostet dich buchstäblich was. Oder du verlässt deine Heimat, um mit deinen Gaben einer unerreichten Volksgruppe in Südasien oder in Zentralafrika zu dienen. Und es kann buchstäblich lebensgefährlich werden. Oder du gibst dich mit den Obdachlosen, mit den Trinkern, mit den Drogenabhängigen am untersten Ende der Leiter ab. Das ist nicht die Art von Arbeit, wo du viel Anerkennung für kriegst. Und das merkst du. Du begegnest ihnen von Mensch zu Mensch, lädst sie auch in deine Gemeinde ein. Forderst deine Gemeinde heraus. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, und ich glaube, er hat recht, wie so oft, ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht ganz. Ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht ganz. Und wo findest du diese Schwächsten? Die findest du außerhalb des Tores, draußen vor dem Tor. Jesus hat die ultimative Grenze überschritten, als er aus dem Himmel herabkam, als er sich aus seiner Stadt, der Stadt des großen Königs Jerusalem, heraus hat rauswerfen lassen, sich hat massakrieren lassen. Und er fordert uns jetzt heraus, dass wir unsere vergleichsweise immer kleinen Schritte gehen. Noch kurz ein letzter Punkt. Am Schluss spricht der Schreiber des Hebräerbriefs hier von Opfern, die Gott gefallen. So lasst uns nun durch ihn, durch Christus, Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. Wir haben hier keine bleibende Stadt, raus vor die Tür, die Schmach Christi tragen, das klingt alles nicht so lustig. Aber hier führt das, so wie er das schreibt, führt das nicht ins Trübsal. Schon hier erklingt die Melodie des Himmels in unserem Lob. Ja, das ist ein Opfer, das wir gemeinsam bringen. Manchmal kostet es uns auch was, wirklich Gott zu loben in schwierigen Situationen. Aber es geschieht zur Ehre Gottes, es geschieht zu unserer gegenseitigen Ermutigung, es geschieht zum Zeugnis für diese Welt. Dass Menschen darüber anfangen nachzudenken, warum ist dieser Mensch fröhlich? Hat er so ein sonniges Gemüt oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Und im Lobpreis geht es deshalb auch übrigens gar nicht darum, wie du dich gerade fühlst. Und die Frucht der Lippen, die Frucht, die kann da wachsen, wo eine Pflanze lebendig ist. Das ist, wenn meine Tomatenpflanzen völlig vertrocknen. Ich versuche gerade Tomaten zu ziehen und ich glaube, eine hat es geschafft oder so. Die anderen, wenn die gar nicht erst wachsen, dann werden sie keine Früchte tragen. Und du wirst Frucht tragen, diese Frucht der Lippen, wenn du in Jesus Christus verwurzelt bist. Unser Gottesdienst hört nicht da auf, wo wir hier Amen sagen. Da fängt er erst richtig an. Und aus dieser Perspektive der Ewigkeit, der zukünftigen Stadt, da bekomme ich meinen Mitmenschen in den Blick. Mein Bürgerrecht ist im Himmel, die zukünftige Stadt kommt. Und wie kann ich diese Hoffnung, diese Zuversicht und diese Liebe, die ich erfahre, jetzt weitergeben? In dieser Zeit der Unsicherheit dürfen wir wissen, wir haben eine Hoffnung in Jesus Christus. Sie hält eine Antwort bereit auf unsere tiefsten Sehnsüchte. Sie zeigt uns den Weg nach Hause. Und sie macht uns frei, dem Menschen zu dienen, der uns heute braucht. Tobias Falk hat es so formuliert: Wir haben jetzt noch nicht den Himmel auf Erden, aber nach N.T. Wright, die Melodie des Himmels wollen wir schon singen zur Ehre Gottes und für eine begründete Hoffnung für die Menschen um uns herum. Amen.